Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Umbrella Corporation. Unsere KI, The Red Queen, ist Ihre treue Begleiterin im Falle einer Zombie-Apokalypse und wird mit dem einmaligen Design als kleines Mädchen mit britischem Akzent die richtige Würze in Ihr Leben bringen. The Umbrella Corporation. Wenn Ihr Stresslevel noch nicht hoch genug ist.
Vor allem habe ich immer gedacht, die Band heißt Uzu und die kämen irgendwie aus Griechenland.
Ich war komplett isoliert. Ohne soziale Kontakte, ohne Internet. Shining hat eh nicht angefangen.
Miyazaki hat die Band wieder zusammengebracht. Das Schloss an sich mit seiner Überkandideltheit, sage ich mal, macht schon sehr, sehr viel Freude, immer wieder anzugucken.
Ist das eigentlich so das Miyazaki-Äquivalent zum Millennium-Falken?
Viel Spaß beim Zerdenken.
Gewisse Sachen werden einem eigentlich nur so erklärt, aber stehen dann irgendwie ein bisschen wie eine Behauptung im Raum.
Mutter des Jahres wird sie damit nicht. Da ist ein bisschen zu viel heiter Sonnenscheinende für mich. Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben immer noch Ende Januar und immer noch Japanuary. Ich habe mir morgen freigenommen, zwar nicht ausgerechnet, weil wir heute lange podcasten, denn eigentlich haben wir schon recht früh angefangen, aber es ergibt sich so. Mal gucken, wie lang die Folge heute wird. Ich habe Zeit also. Und Zeit habe ich insbesondere, um mit interessanten Menschen über tolle Filme zu reden. Und deswegen frage ich nochmal, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Und ich mache es jetzt ganz einfach, hallo Dom, wer bist denn du?
Ja, aus logistischen Gründen, genau. Ich bin Dom vom Podcast Telestammtisch, bespreche gern Filme, Serien und was da sonst noch so kreucht und fleucht auf den Streamingdiensten. Und ja, freue mich sehr hier zu sein, hab schon öfters auch den Spätfilm gehört, auch wenn ich dich eher so kenne aus der Sphäre der Second Unit und Harry Potter, aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, echt.
Sehr schön. Und hallo, du da drüben auf der anderen Seite. Patrick, wer bist denn du?
Ja, also wie du schon erwähnt hast, ich bin Patrick. Ich bin unter anderem bekannt durch die Comic-Cookies, ab und zu durch den Telestammtisch und durch den Cast mit mir und Sam, Nerdbedarf oder auch Let's Talk About Video Games natürlich von Sam, wo Dom und ich auch ab und zu mal aufgeschlagen sind. Ja, ich bin Film, Comic, Serien, Fan und mittlerweile auch wieder halbwegs Gamer. Ja, also lass loslegen.
Sehr schön. Und heute reden wir über einen Film. Und zwar über einen Film aus dem Jahr 2004. Und wie immer fülle ich ja anfangs in das Jahr ein. Und jetzt haben wir das Problem, dass ich dieses Jahr 2004 häuft sich im Spätfilm. Ich habe schon Spider-Man 2, Polar Express, Resident Evil, Apocalypse und das wandelnde Schloss heute aus dem Jahr 2004 besprochen. Und deswegen gehen mir so die Fun Facts zu dem Jahr langsam auf. Aber ich habe noch was gefunden. Und zwar habe ich aus der Wikipedia die Liste der Nummer 1 Hits in Deutschland aus 2004 hervorgekramt und wollte quasi als kleines Bonus-Quiz, es sind auch nicht so viele, euch mal fragen, an welche dieser Lieder ihr euch noch erinnern könnt. Sagt okay. Euch noch, also Black Eyed Peas sagen mir zumindest noch was, die Black Eyed Peas, und der Song Shut Up, könnt ihr euch an den noch erinnern?
Schon, ja, auch wenn ich ihn jetzt nicht direkt im Ohr habe, ist glaube ich nicht so einer der ganz bekannten der Black Eyed Peas, oder?
Ja, ich bin da, also auch mit den Titeln, da kann man mich jagen. So, ich meine auch hier was im Hinterkopf zu haben, aber sicher bin ich mir nicht.
Ganz im Ernst, ich bin Metalhead und du kommst mir hier gerade mit Black Eyed Peas.
Patrick, wie sieht's aus mit dem nächsten Nummer 1-Hit, der von Januar bis Februar in den Charts ganz oben war, und zwar Yvonne Katterfeld, du hast mein Herz gebrochen. Das ist doch bestimmt viel eher was für dich.
Oh Gott, nein.
Von Februar bis März waren wir dann von Oomp bei Augen auf. Könnt ihr euch an den erinnern?
Ja, natürlich.
Sarah Connor kam dann von März bis März, also eine Woche war sie nur da. Und zwar Sarah Connor featuring Natural. Das ist ja auch ein ganz geiler Name. Und der Song hieß Just One Last Dance. Darin wiederum kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Ich habe dazu eine nette Anekdote. Sie hat sich wirklich nach der Film Sarah Connor benannt, weil sie den Namen ganz tough fand.
Okay.
Also, ja, Brüh im Glanze. Ich mag sie nicht.
Das ist, was ihr immer nachhängt, dieser Versinger. Ach ja. Und beim nächsten bin ich jedenfalls komplett lost. Von März 2004 bis April 2004 war Max mit Can't Wait Until Tonight auf Platz 1.
Ach, der Stefan Raab spielt sie. Ah,
okay, daher kommt er.
Max Mutzke oder was?
Ja, ich glaube schon.
Ist das der, ja stimmt, Maximilian Nepomuk in Klammern Max Mutzke ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musiker.
Und mittlerweile Nepomuk
heißt der. Ja. Der heißt Nepomuk und er nennt sich dann Mutzke. Okay.
Nee, Mutzke ist sein echter Name. Er nennt sich Max. Ich hätte mich Nepomuk auch genannt. Ich glaube,
da. Ja, mittlerweile ist er mit der Ex von Zelda so Mundschuh zusammen. Mhm. Auch lustig.
Ich meine, du kennst dich da richtig gut aus. Man merkt da vielleicht den Einfluss von Britt Marie so.
Vermutlich.
Frankfurter Kranz. Ja. Schöne Grüße.
Grüße gehen raus.
Ja. Von April bis Mai haben wir Usher featuring Ludacris und Lil Jon mit Yeah. Also zumindest Usher
Usher sagt mir was.
Ja.
Ich kann mit den Songtiteln fast nie was anfangen.
Mario Winans featuring Enya und P. Diddy mit I Don't Wanna Know war im Mai eine Woche auf der 1.
Okay. Enya und P. Diddy.
Ja, diese Kombi ist wirklich erstaunlich.
Ich meine, Enya hat man noch so im Ohr von ihrem Herr der Ringe-Song.
Ja, aber auch nur daher kenne ich sie irgendwo.
Ja, die hatte auch mal so ein ganzes Album, was genau in diesem Stil war, in diesem sphärischen Gesang. War die nicht 2001 hatte, mit am 11. September hatte die auch so einen großen Hit, der irgendwie da so zum
Trauersong war. Genau, richtig.
Ja, nee, also im Anschluss daran, der wurde immer so gespielt als Trauersong.
Stimmt.
Ja, das ist auch wirklich so eine kleine Kettenreaktion, weil sie diesen 9/11-Song gemacht hat, haben sie dann, glaube ich, relativ kurzfristig verpflichtet eben für Fellowship of the Ring.
Hier als nächstes sagt mir wieder gar nichts. Eamon, fuck it, I don't want you back.
Ich kenne nur Eamon Targaryen.
Ja. Nein, der ist es nicht.
Schade.
Ja, sagt mir irgendwas. Aber Melodie habe ich jetzt nicht im Kopf.
Und dann, das war der große Hit des Jahres, ist dann von Ozone, Dragostea Dintei. Das sagt mir sogar was. Der war insgesamt 14 Wochen an der Spitze der Charts.
Boah.
Dieses Lied war eine scheiß Plage in dem Jahr. Selbst wenn du es nicht hören wolltest, du wurdest von überall damit zugebombt.
Und vor allem habe ich immer gedacht, die Band heißt Uzu und die kämen irgendwie aus Griechenland. Keine Ahnung. Also, ach oh Gott, ey. Nein. Kulturschock hier.
Ja. Aber, wo du auch erwähnt hast, so von wegen 2004 und Filmjahr, da kam damals einer der guten Zack Snyder-Filme raus, das Dawn of the Dead Remake. Zum Beispiel Butterfly Effect, der Maschinist. Und der unsäglich grottige Die Passion Christi.
Über den reden wir nicht.
Ja, hab ich schon bei den Movie Virgins bei deinem Kollegen.
Neulich gab es so ein auf Instagram irgendwie sowas Poste, also genau am 01.01.2024 war, glaube ich, Poste, das Lied, was an deinem Geburtstag 2004 an der Spitze der Charts war. Und daher wusste ich schon, dass Aventura Obsession an meinem Geburtstag im September an der Spitze der Charts war. Als ich dann auch da mal wieder reingehört habe, ist halt so eine, eigentlich irgendwie so wahrscheinlich so ein verspäteter Sommerhit, so ein total vergessenswerte Pop, irgendwie Drop Tropical Einflüsse Pop Song, muss man.
Ja, lief aber auch wie bescheuert rauf und runter. Also,
das ist wirklich so diese Plage an den Charts. Ich höre sie nicht, aber du wirst damit zugebombt, dass du den Mist trotzdem gehört hast.
Ja, letztes Jahr mit Barbie, ne? Dua Lipa, ja.
Ja. Und Just Ken.
Ah, das war ja großartig, I'm Just Ken. Da bin ich Fan.
Ey. Da war zumindest Ryan Gosling herrlich selbstironisch, das gebe ich dem Film.
Ja, den Song gebe ich dem Film auch.
Von November bis Dezember haben wir 6 Wochen Eric Prydz, Calm on Me auf der 1. Das sagt mir wieder gar nichts.
Nee, ich überlege gerade, aber ich habe irgendwie Flat Eric im Kopf, aber den kennt wahrscheinlich gar keiner mehr. Nee.
Im Dezember 2 Wochen noch mal Sarah Connor mit Living to Love You. Das klingt für mich nach einem typischen Sarah Connor Song.
Ja, ja.
So ich fand Art ganz schlimm, From Zero to Hero, wo die dann bei der Maske-DVD dann auch noch diesen Untertitel gebracht haben, From Zero to Hero.
Ja, ist das, was hat Sarah Connor zu dem damit Robots zu tun? Film gewesen?
Ja, ja. Das war bei diesem Robots-Film.
Genau, ich dachte nämlich, der würde jetzt kommen, weil der war auch nervig damals. Ja.
Ja, aber die haben das auch dann im Nachhinein als Untertitel für diesen Die Maske-Film mit Jim Carrey gelegt. Wo ich denke, zieh doch Jim Carrey nicht noch in den Dreck.
Ach Gott, ey. Jedenfalls einen habe ich noch, und zwar in der letzten Dezemberwoche war da noch Nupa Gadi mit Sweetest Poison auf der 1.
Oh Gott, nein.
Ich höre, ihr seid nicht so große Fans der Chart von 2004.
Ich bin generell kein Fan von den Charts, aber
dann sagt mir doch mal, seid ihr Fans von dem Film, über den wir heute sprechen? Und zwar sprechen wir, wie ich schon sagte, über Das wandelnde Schloss. Und Patrick, fang du doch mal an. Wie ist denn so deine Geschichte mit dem Film und wie findest du ihn?
Mag den Film sehr. Er hatte nur für mich das Problem, dass er direkt nach Chihiros Reise und nach Prinzessin Mononoke kam. Und deswegen bei meiner Erstsichtung damals so minimal enttäuscht hatte, weil er im Vergleich zu den beiden Filmen etwas entschleunigt war. Aber ich habe ihn mit den Jahren, wie viele Ghibli-Filme, mehr und mehr zu schätzen gelernt. Also viele Ghibli-Filme wachsen wirklich mit einer Zweit- und Drittsichtung. Und da schließt sich der nicht aus. Also mittlerweile mag ich den sehr, bis auf die letzten 2-3 Minuten, also bis auf das kitschige Ende.
Da kommen wir noch drauf.
Ja.
Oh ja. Dom, wie stehst du zu dem Film und was ist deine Geschichte damit?
Meine Geschichte damit ist sogar relativ kurz. Ich habe den ziemlich spät gesehen, als ich so eine harte Ghibli-Phase hatte, wie vor, also jetzt hatte ich die auch nochmal, und vor 10 Jahren, als Wie der Wind sich hebt ins Kino kam. Das war auch der erste Miyazaki, den ich wirklich auf der Leinwand erlebt habe. Da habe ich mir dann einfach vorgenommen, ein paar Lücken zu schließen, und ich war von Das wandelnde Schloss damals eher, also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich konnte irgendwie nicht viel mit dem anfangen. Und seitdem hatte ich auch immer diese Haltung so von wegen, ach ja, ja, habe ich einmal gesehen, war ganz okay, war ganz nett, brauche ich nicht nochmal. Und dann habe ich den jetzt bestimmt wirklich 8-9 Jahre liegen lassen, weil ich irgendwie keine Lust drauf hatte. Und dann war ich jetzt aber angestachelt worden eben von der Junge und der Reiher, den ich auch vorab sehen durfte, dankenswerterweise, über Weihnachten hinweg wirklich eine Miyazaki-Werkschau zu veranstalten. Und da habe ich den zwar relativ weit vor mir hergeschoben, aber irgendwann dann doch geguckt. Und ich sag's ganz ehrlich, und da kann ich das unterstreichen, was Patrick gesagt hat, ich verstehe ehrlich gesagt nicht mehr, was ich damals nicht an dem mochte. Ich finde den ziemlich toll eigentlich jetzt. Und auch zu dem, was Patrick sagte, ich glaube, kein Miyazaki-Film hat sich bei mir so gedreht wie der hier.
Ja, interessant. Ich bin auch relativ spät auf den Film gestoßen. Und zwar insgesamt, das habe ich auch schon oft erzählt in diesem Podcast, ist halt irgendwie Miyazaki einfach an mir vorbeigegangen. Ich glaube, den Film habe ich tatsächlich auch mal so halb irgendwo im Fernsehen aufgeschnappt, aber bin da auch nicht sonderlich hart dran hängen geblieben. Und habe dann irgendwie halt auch so über Film, Twitter, Letterboxd, als ich merkte, um diesen Miyazaki wird ein Riesenhype gemacht, da habe ich die alle nachgeholt und den dann auch gesehen und habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich finde ihn gut, aber ich bin tatsächlich auch heute noch so in dieser Phase, wo ich sage, es gibt einfach andere Miyazaki-Filme, die ich ganz großartig finde, wo ich sage, das sind absolute Meisterwerke, und auch wenn ich hier vieles sehr charmant finde, viele schöne Themen drin entdecke und auch viele tolle visuelle Ideen, bin ich dann trotzdem nicht so, dass ich sage, er gehört bei mir zu den absoluten Spitzenfilmen von Miyazaki. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also richtig schlecht habe ich bisher noch keinen Miyazaki-Film gefunden.
Ja.
Hast du eigentlich mittlerweile Der Junge und der Reiher nachgeholt?
Nein, immer noch nicht.
Schade.
Ich wollte letzten Samstag rein und dann meint die AfD, irgendwelche komischen Abschiebepläne machen zu müssen, und dann bin ich doch lieber demonstrieren als ins Kino gegangen. Und von daher schiebe ich ihn immer noch vor mir her. Aber da kommen wir auch jetzt zu. Ich bringe uns nämlich mal die Eckdaten, bevor wir in unseren Film gleich tiefer einsteigen. Und ich sagte schon, dieser Film stammt aus dem Jahr 2004 und Regie führte Hayao Miyazaki. Und dessen Filmografie, darum geht's hier im Spätfilm jeden Januar, brauche ich nicht vorzusagen, außer mit einer Änderung, nämlich vor einem Jahr stellte ich noch vor, es kommt ein neuer Film raus und er wird heißen How Do You Live? Und es stellt sich heraus, so ja, der Film kam raus, aber irgendwann im Sommer entschied sich Miyazaki, ihn dann doch nochmal umzubenennen und er hieß dann nicht mehr How Do You Live, sondern der Film ist jetzt erschienen und er heißt Der Junge und der Reihe. Von Das wandelnde Schloss, das Drehbuch schrieb auch Hayao Miyazaki und es basierte auf einem Roman von Diana Wynne Ross, Wynne Jones.
Jones.
Genau. Patrick, du hast gesagt, du hast das Buch gelesen. Magst du uns ein Hot Take geben, wie es ist?
Also ja, zur Vorgeschichte muss man sagen, ich hatte 6 Tage kein Internet, dank eines sehr bekannten Mobilfunkanbieters. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber wir hatten einen heftigen Schneesturm. Ich hatte kein Internet, also ich war komplett isoliert, ohne soziale Kontakte, ohne Internet. Shining hat eh nicht angefangen, aber ich habe mich dann hingekniet und habe dann zur Vorbereitung auf diesen Cast auch das Buch Das wandelnde Schloss gelesen. Und es unterscheidet sich bis auf den Grundgedanken ziemlich gewaltig von dem Film, den wir gleich besprechen. Einfach weil hier in dem Buch viele der Charaktere einfach schon ziemlich arschlöchrige Charaktere sind. Herr Uro ist zum Beispiel ein ziemlicher Schwerenöter, der einer Frau nach der anderen hinterherjagt, um sie dann eiskalt fallen zu lassen. Suliman ist in dem Buch ein Kerl und ein Kumpel hat das wirklich eine Zeit lang nicht verarbeiten können, weil Suliman hat ja wirklich eine Geschlechtsumwandlung in dem Film bekommen und es wurde sich da deswegen über den so ein bisschen lustig gemacht. Also ja, es gab schon trotzdem so eine kleine Vorgeschichte. Ich weiß auch, wieso diese Änderung im Film bei Suliman ist, weil er sie eher an Condoleezza Rice angelehnt hat. Verstehe ich vollkommen. Ja, das hat er auch zugegeben, hat gesagt, er hat sie an die George Bush-Beraterin Condoleezza Rice angelehnt. Und damals war so der Anfang vom Irakkrieg, also Amerika ist in Irak einmarschiert. Und diese Parallelen sieht man da extrem, wenn man drauf achtet. Aber auf jeden Fall, der kindliche Sidekick ist im Buch 15 und man bekommt von Sophie und Haruo auch sehr viel vom Familienleben mit. Das wurde komplett ausgegliedert. Miyazaki hat das Ding quasi an sich gerissen, die Grundidee genommen, das Ganze entschleunigt, die Charaktere sogar teilweise verändert oder eine Geschlechtsumwandlung verpasst und hat dem Ganzen dann seinen Stempel aufgedrückt. In Bezug noch mit dem Irakkrieg. Aber ja, dadurch sind beide Medien voneinander sehr gut losgelöst. Man kann das lesen, ohne dass es sich wie so eine 1:1 sklavische Kopie, wie so ein Disney-Remake anfühlt. Beides hat seine Existenzberechtigung. Im Buch passiert auch deutlich mehr. Aber unser Haru, der ist wirklich bis zu den letzten beiden Kapiteln ein komplett narzisstisches, selbstverliebtes Arschloch. Auch das wandelnde Schloss ist zu Sophie bei weitem nicht so gnädig. Also die sind auch am Anfang so ein bisschen grummeliger, abgefuckter von ihr. Und ja, auch da lügen alle natürlich bei ihrem Alter. Aber ja, es unterscheidet sich wirklich gut genug, dass du sagen kannst, ja, es lohnt sich auch das Buch zu lesen, dass ich wirklich bei einem Schneesturm innerhalb von einem Tag, also lass es 6-7 Stunden gewesen sein, gelesen habe. Und das bei 300 Seiten knapp. Also es liest sich auch gut.
Das ist schön. Diane Wynne Jones selbst liebte den Film und lobte Miyazaki dafür, dass er ihre Seiten in ein wunderschönes visuelles Kunstwerk verwandelt habe. Sie sagte sogar, ich wurde vor Erstaunen in meinen Sitz zurückgeworfen und gestand, dass sie die Frühstücksszene und das Aussehen von Howls Schloss, dass sich eben von der Buchversion unterscheidet, besonders mochte.
Es unterscheidet sich ziemlich. Wer will mir, sag ich schon, vor den Karren pissen und sagen, ja, das war scheiße.
Ach, ich glaube, es gäbe da Kandidaten, die das sagen würden, aber nicht die Autoren tatsächlich. Ich komme nochmal zur Crew rund um den Film. Miyazaki hat die Band wieder zusammengebracht. Die Leute, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitete, haben wir in der Produktion Toshio Suzuki. Wir haben an der Kamera Atsushi Oku. Wir haben im Schnitt Takeshi Seiyama. Wir haben in der Musik, und da kann ich es mal wieder sagen, einer der ganz Großen, nämlich Joe Hiyashi. Und in der Art Direction haben wir Yoshi Takeshige, aber zudem neu hier auch in der Art Direction Noboru Yoshida. Der hatte bei Mononoke, das Königreich der Katzen, die Chroniken von Erdsee, wie der Wind sich hebt, und der Junge und der Reihe hat war der Hintergrundartist und hat hier aber mal die künstlerische Leitung zusammen mit Takeshige. Und die hatte er auch noch bei Ponyo, Arrietty, die wunderbare Welt der Borger und der Mondblumenberg inne. Beim Budget sind wir bei $24 Millionen. Damit hatte er noch einmal 5 Millionen mehr bekommen als für Chihiro. Kam nicht ganz an den Erfolg von Chihiro ran, was natürlich auch, glaube ich, niemand erwarten konnte, weil Chihiro ja zu seiner Zeit der erfolgreichste Anime aller Zeiten war. Aber immerhin hat der Film noch 236 Millionen eingespielt und war damit wieder ein Riesenerfolg. Im Genre zu guter Letzt befinden wir uns irgendwo zwischen Coming of Age, Fantasy, Anime, kein Genre, aber stilprägend auf jeden Fall, Steampunk und Found Family.
Ich würde noch so ein bisschen der Zauberer von Oz einwerfen.
Ja, also Referenzen an der Zauberer von Oz sind da drinne. Peter Pan würdest du da auf jeden Fall auch drinne finden. Da sind so, ich glaube, an diversen historischen Vorbildern hat er sich da oder literarischen Vorbildern hat er sich orientiert. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen, hätte ich gerne, dass einer von euch, oder ihr könnt es zusammen machen, uns mal in circa 5 Sätzen die Handlung des Films wiedergibt.
Oh, weil ja alle schreien hier.
Ja, Dom, du hast zuerst gezuckt. Ich glaube, du fängst mal an.
Oh Gott, nein. Ja, sonst Anstarrwettbewerb nur über Studiolink hier. Gott, ich bin grauenvoll in sowas. Ich warne nur vor. Vor allem jetzt fällt mir halt ein, wie du das irgendwie wirklich absolut eloquent auf die Kette gekriegt hast bei den wunderbaren Harry Potter Podcasts bei Second Unit. Naja, gut. Eine junge Frau, wahrscheinlich in Europa, wird aber nicht genau definiert, ist Hutmacherin, hat sehr wenig Selbstbewusstsein, trifft zuerst auf einen Magier, der sich als ihr Freund ausgibt und sie davor bewahrt, von anderen Herren belästigt zu werden. Allerdings lässt dann die Folge nicht lange auf sich warten. Nämlich eine Hexe taucht auf und verwandelt sie in eine Greise. Also wirklich Greisin, würde ich sagen. Daraufhin ist sie erstmal panisch, versucht abzuhauen und gerät dann relativ schnell in die Obhut eben dieses Zauberers, der sich fortbewegt in seinem wandelnden Schloss. Und ja, ich würde sagen, damit ist so die Rahmenhandlung zumindest abgedeckt.
Sehr schön. Hast du noch was zu ergänzen, Patrick, oder findest du, Dom hat das gut zusammengefasst?
Ich konnte es nicht besser zusammenfassen. Sagen wir es so.
Ich kann sowas einfach nicht, sorry. Also,
nein, das würde ich. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, das war schon gut. Ich würde gern zur Inszenierung kommen, und zwar habe ich mehrfach gelesen, dass Miyazaki hier eine seiner besten Animationen und fantastischsten Welten zeigt. Wie würdet ihr denn den Film so rein unter dem Aspekt des Fantasiereichtums und des Einfallsreichtums so in Miyazakis Gesamtwerk einordnen? Wie steht ihr da so dazu?
Aus meiner Sicht erschafft er hier gar nicht mal wirklich jetzt so, also natürlich, klar, es sind viele fantastische Elemente, aber es ist eigentlich mehr so Richtung, ich sag mal, Urban Fantasy, weil es ja eingegliedert wird in ein Europa, was irgendwie in Kriegszuständen ist. Klar, also im Umfeld der Hauptfigur haben wir zwar viele übernatürliche Dinge, aber es ist eingebettet in ein relativ geerdetes Setting, und das ist eigentlich auch eher ungewöhnlich für Miyazaki. Ich kann da auch noch ein Fun-Fact hinzuwerfen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Daniel, dass das ja ursprünglich gar kein Miyazaki-Projekt gewesen ist, sondern dass Mamoru Hosada ursprünglich die Regie führen sollte. Der hat danach, glaube ich, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, auch gedreht.
Auch ein schöner Film.
Und das ist vielleicht auch der Grund, warum gar nicht mal so viele. Also natürlich, sie kommen vor, aber es ist jetzt nicht so der typische Miyazaki-Film, was zum Beispiel, also Naturalismus spielt ja zum Beispiel gar nicht wirklich so eine Rolle, wie er es sonst eigentlich fast in nahezu allen Miyazaki-Filmen tut.
Ja, da gebe ich dir recht.
Ich gehe sogar so weit und sage, das ist fast schon die kinderfreundlichere Version von Der Junge und der Reihe, weil da wird auch das Thema Altern quasi behandelt. Nur, es war schon 2004, da müsste Miyazaki um die 60 gewesen sein. Wahrscheinlich war der sich da zum ersten Mal bewusst, dass er so ein bisschen altert, oder er hat so zum ersten Mal seine Grenzen gespürt. Deswegen kannst du den wirklich, wenn du den Back-to-Back mit der Jung und der Reihe schaust, da erkennst du so ein paar Sachen, ein paar wiederkehrende Motive und könntest fast schon sagen, ja, das ist noch die verspieltere Version davon. Weil da merkst du auch schon, sie ist 90, sie wird jetzt in ihr Alter katapultiert. Sorry, sie nimmt das nach einer anfänglichen Panik sogar relativ gelassen auf.
Mhm. Auf jeden Fall.
Aber an sich finde ich das trotzdem die verspieltere Version von der Junge. Und der Reiher, es kratzt auch wirklich nur an der Oberfläche der Fantasy-Welt. Also im Prinzip sind das nur so Elemente, die in dieser Welt herrschen, ähnlich wie bei der Junge und der Reiher. Und ich habe mir da als Fun-Fact mal gezogen, also er hat das im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts angesiedelt. Er hat da Paris, Assayer, Kalamar und Heidelberg so als Locations mit seiner Crew besucht.
Ja.
Also ja, Heidelberg. Und hat da wirklich einiges eingefangen. Aber an sich, ja, es ist ein schöner Stil. Es ist schon filmreif, aber wirklich im Vergleich zu den Vorgängern war das am Anfang wirklich eine Enttäuschung. Mittlerweile weiß ich den mehr zu schätzen. Es ist wie so ein guter Wein, der ein paar Jahre gereift ist. Mhm. Ähnlich wie der Junge und der Reiher, der auch bei mir bei der zweiten Sichtung gewachsen ist. Ist auch der mit einer zweiten, dritten Sichtung deutlich mehr gewachsen.
Ich finde halt das wandelnde Schloss, das Namensgebende, tatsächlich eine sehr schön fantastische Konstruktion. Abgesehen davon gebe ich euch recht, ist ja das relativ geerdet, der Film. Da haben andere seiner Filme fantastischere Elemente, aber also das Schloss an sich mit seiner Überkandideltheit, sage ich mal, macht schon sehr, sehr viel Freude, immer wieder anzugucken.
Vor allem die Symbolik, wenn man sich damit genauer auseinandersetzt, ist auch sehr, sehr schön. Erst nachdem das Schloss so richtig durchgeputzt ist, ist Haruro auch klarer im Kopf. Also das Schloss steht auch wirklich für diese innere zerstreut halt in Hauru.
Genau, Dom, da wolltest du auch gerne drauf eingehen, auf die Symbolik.
Genau, ja, das, also, da muss ich zu sagen, früher, als ich den halt gesehen habe, und wie gesagt, das ist bei mir jetzt irgendwie 8-9 Jahre her, da habe ich das auch noch nicht so wirklich greifen können. Da fand ich auch irgendwie, dass dieses Schloss, also wenn ich es mir jetzt hier gerade auf Bildern ansehe, es sieht irgendwie aus wie ein überdimensionaler Dudelsack für mich. manchmal, aber wenn man sich da mal so die Details anguckt, hat es wirklich einen wunderbaren Charakter und spiegelt einfach auch sehr viel von Haruro als Besitzer wieder, ne? Also nicht nur das Chaotische, sondern dass ja unter dem Chaos vielleicht dann doch noch irgendwie sehr viel Menschlichkeit liegt, ne? Also man sieht ja immer mal so wirklich ja fast schon manchmal Gesichtszüge in dieser eigentlich völlig chaotischen Konstruktion, wo irgendwo ist das eigentlich so ein bisschen. Das ging mir auch so durch den Kopf, als ich ihn jetzt zuletzt noch mal gesehen habe. Also ich habe ihn jetzt insgesamt 3-mal gesehen, einmal dann jetzt hier auch extra für den Podcast. Und irgendwie ging mir so durch den Kopf, ist das eigentlich so das Miyazaki-Äquivalent zum Millennium-Falken?
Inwiefern? Das musst du weiter ausführen.
Naja, weil der Kommentar ist ja eigentlich dasselbe. Also bei Han Solo ist es ja von wegen, hey, die Mühle ist ja nur Schrott. Und Sophie sagt ja letzten Endes was Ähnliches, ja. Als sie irgendwie sagt von wegen, naja, also wandelndes Schloss, also wenn man sich's genauer anguckt, ist das ein Haufen Müll oder Chaos. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt mittlerweile doch wirklich auch in dieses Design verliebt. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir das Schloss an sich gar nicht mal so sehr erkunden, also dass die Locations doch relativ überschaubar bleiben und dass wir eher so diese Außensicht auf das Ganze haben, aber vor allem auch, was die Symbolik angeht, also nicht nur, dass es Haruro selber widerspiegelt, sondern eben auch dieses, also auch eine gewisse Körperlichkeit und dann eben mit Calcifer als das schlagende Herz. Da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wie gut das Foreboding ist, also wie gut das vorbereitet wird mit dem Herz. Also nicht nur, dass das in Dialogen relativ früh auftaucht oder dass Calcifer an einer Stelle mal sagt von wegen, ja, wenn ich sterbe, dann stirbt auch er. Da kann man sich das auch schon irgendwie zusammenreimen, sondern die Umrandung an einer Stelle, also von diesem Kaminsims oder eben dieser Feuerstelle, was auch immer, Das ist in Herzform. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen.
Mir ist das auch bei den Beinen aufgefallen. Also, Haruhi gibt sich relativ selbstbewusst im Verlauf des Filmes, merkst du aber, wie unsicher er ist. Und dann passt das mit diesen fast schon verrosteten, steampunkartigen Beinen des Schlosses. Also im Prinzip stehen die auch für seine Gangart im Leben, wenn du es so willst. Mhm. Also da ist wirklich eine schöne Symbolik drin. Aber ja, du hast recht. Es soll das wandelnde Schloss sein, aber im Prinzip siehst du quasi nur The Cabin in the Woods, also wirklich nur wie so eine kleine Waldhütte von diesem Schloss. Du siehst da wirklich gar nichts oder fast nicht viel außer den Herd und du siehst ab und zu mal die Küche. Aber vielmehr siehst du von diesem wandelnden Schloss dann
ganz wichtig ist das Bad, nicht? Wo das größte Drama des Films passiert.
Oh ja.
Und wir sehen
Die Haare!
Wir sehen noch das Zimmer von Hauro und dann ja auch noch diese freudianische Höhle, wo er als Monster drinne sitzt. Also
Vor allem, dass er sich in seine Mutterfigur verlieben muss und quasi noch wie so ein Embryo halb rausgeschält wird. Ja, viel Spaß beim Zerdenken.
Bevor wir das da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns noch mal so über die verschiedenen Charaktere sprechen. Nämlich, wir haben erstmal Sophie als Protagonistin. Wie würdet ihr die beschreiben? Schweigen im Wald.
Nee, sie ist relativ schüchtern. Mhm. Ihre Schwester oder wer auch immer das ist, sie ist selbstbewusster. Also im Prinzip ist sie schon, bevor sie verflucht wird, geistig schon eine 90-Jährige. Mhm. Aber dann mit dem Fluch merkst du, dass sie sich dem anpasst. Und ich habe die Theorie, dass sie auch so ein bisschen magische Fähigkeiten hat, weil in ihren Träumen ist sie wieder jung. Und als sie vor Suleiman diese Predigt hält, da ist sie auch kurzzeitig jünger, bis sie wieder komplett aus dem Konzept gebracht wird und innerhalb von Sekunden wieder um einige Jahrzehnte altert. Mhm. Also bei ihr ist diese Unsicherheit und dieses, sie findet sich nicht schön, wirklich ein sehr großer Punkt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem, dass sie die nicht schöne ist oder sich nicht schön findet, das leidet so ein bisschen dieser Studio Ghibli-Stil drunter, wo ja im Grunde alle Gesichter die gleichen sind und dann hat sie halt irgendwie ein bisschen dickere Augenbrauen und ihre Schwester hat halt irgendwie Schminke und dann sollen wir da glauben, so die eine ist hübsch und die andere nicht. Und dann sind die also, ja gut, das kann ich jetzt so nicht nachempfinden, muss ich da sagen. Aber also, die Symbolik habe ich schon verstanden und auch gerade, dass es so dezent gemacht wurde, weil es ja mehr ihr eigenes inneres Bild sein soll.
Ja, da haben sie vielleicht auch nicht so viel reingelegt, weil wir sehen ja auch gar nicht so viel von der jungen Sophie. Mhm. Was mich da aber eher irritiert hat, weil Patrick ja meinte, sie ist geistig eine 90-Jährige. Auf jeden Fall ist sie es zumindest im Deutschen schon von Anfang an, weil im Deutschen hat sie ja Sunyi Melles verpflichtet, ist ja eine ganz bekannte Schauspielerin, die macht das auch gut, aber was mich halt wundert gegenüber sowohl dem japanischen Original als auch der englischen Version, dass sie hier nicht, ja, ich meine gut, es sind zwar nur ein paar Minuten, die wir eben sie als fast noch Teenager eigentlich sehen, glaube ich, also da ist nicht viel Screentime, aber dass man Sunyi Melles diese Version halt aufsprechen lassen. Also, ich weiß noch, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, warum klingt die denn jetzt schon wie eine Oma? Also, das war immer komisch. Und dadurch habe ich dann, es ist also wirklich, da habe ich mich auch noch mal so dran zurückerinnert. Das war einer der Gründe, warum ich am Anfang, also beim allerersten Mal mit dem Film, nicht so richtig connecten konnte. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich weiß nicht, da hatte ich auch das Gefühl, dass Sunyi Melles ist jetzt auch nicht unbedingt so die renommierte Synchronsprecherin, sage ich mal. Und das ist ja immer so ein Ding, wenn eben irgendwelche bekannten Schauspieler dann plötzlich auch synchron machen. Im Zweifel, wenn sie sich selber synchronisieren, ist das auch nicht mal so toll. Wir hatten ja hier zum Beispiel auch Haruhi ist ja Robert Stadlober, ist ja auch ein bekannter deutscher Schauspieler, also hier Crazy und so, ne? Aber das war einer der Gründe, warum ich da Schwierigkeiten mit hatte. Und hier, was du meintest gerade, Daniel, mit, ja gut, ich meine, welcher Ghibli-Charakter ist wirklich hässlich in diesem Film, außer vielleicht die Hexe aus dem Morgenland?
Vor allem nach dem Zauber.
Genau, also wenn sie alt ist, ist sie ja dann wieder auch irgendwie ganz putzig. Das ist selbst die dann irgendwie süß und Teil der Familie. Wie steht ihr zu Haul oder Hauro? Das finde ich oder Hauru. Das sind ja schon ganz lustig, dass ja der Name Hauru ist ja eine japanische Verballhornung, weil sie halt aufgrund der Silbenstruktur des japanischen Haul nicht aussprechen können und dass dann das im Deutschen wieder zurückübersetzt wurde und wir jetzt auch immer noch Haoru sagen, obwohl das quasi nur japanische Sprachbarriere ist, dass sie das Wort Haul nicht sprechen können. Aber irgendwie finde ich es auch süß und sage es die ganze Zeit. Wie steht ihr zu ihm und insbesondere, wie findet ihr seine Rolle in Bezug auf diesen Krieg?
Ich finde, die innere Zerrissenheit bringt er gut rüber. Nur mir fehlen die Ecken und Kanten. Ich finde es auch schön, dass man ihm wirklich sowas Narzisstisches mitgibt. Mhm. Also, dass er da wirklich komplett in Panik ausbricht, wenn seine Haare dann auf einmal anders gefärbt sind.
Das ist absolut eine meiner Lieblingsszenen. Zumal in der Szene davor hatte Sophie das Haus so sehr geputzt, dass sie um ein Haar Kalzifer gelöscht hätte. Und da sagt er nur so, liebe Putzfrau, sei ein bisschen vorsichtiger mit Kalzifer. Nicht, dass er ausgeht. Und dann so, meine Haare! Und er zerschmilzt buchstäblich. Nur weil, was hat das Leben für einen Sinn, wenn man nicht mehr schön ist, weil er jetzt schwarze Haare hat?
Ja,
das ist schon sehr gut.
Dass die Figur von ihm so ein bisschen ecken- und kantenlos war, das war damals tatsächlich auch mein größtes Problem. Ich habe irgendwie so ein bisschen, also für einen Ghibli-Charakter sieht der tatsächlich schon wirklich aus, mehr wie so eine Figur, die man aus eher so Animes auf RTL 2 kennt. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich doch verstanden, dass dieses Image irgendwo auch aufgebaut und dann eigentlich auch zerschlagen wird von Miyazaki, beziehungsweise dass er aufzeigt, ja, dass der eben ein ziemlicher Narzisst ist, der irgendwie auch Angst vor sich selbst hat. Und sich halt auch hart gehen lässt, also was man ja unschwer an Zustand des Schlosses sehen kann. Deshalb habe ich da jetzt mittlerweile schon mehr Zugang zu gefunden und ich habe den tatsächlich dann jetzt auch mal auf Englisch geguckt und das ist schon interessant, dass Christian Bale, der ja im Englischen spricht.
Also mal wieder Christian Bale in einem Ghibli-Film.
Wen hat er zuvor schon gesprochen? Das weiß ich gar nicht.
Ja, der hat, er ist jetzt in der Jung und der Reihe, da spricht er den Vater. Und ich hatte jetzt auch mal, ich hatte ein Faktenvideo gesehen oder in so ein Reel auf YouTube oder was auch immer, so ein Short. Und da hieß es, dass der sich tatsächlich proaktiv um diese Rolle beworben hat. Also der hat halt Chihiros Reise ins Zauberland gesehen, sich total da rein verliebt und sich dann beworben und meinte, ach ja, Gott, ihr könnt mich auch nur einen Satz sagen lassen, scheißegal. Man muss halt bedenken, der war da noch nicht so bekannt, ne? Das war genauso auf der Bordsteinkante zu dann Batman Begins und diese Rolle hier wirkt auch fast schon wie seine Vorbereitung auf Batman. Und dann war der, glaube ich, total baff, dass er die Titelrolle bekam. Und das ist schon interessant, weil man hört hier wirklich teilweise schon mal Manierismen bei ihm raus, wo man sich denkt, yo, der bereitet sich gerade auf den Dreh von Batman Begins vor.
Ich denke, dass er stimmlich nicht so die Schwierigkeiten gehabt haben dürfte. Bei ihm ist das Körperliche wirklich das. Also das ist zumindest ein Film, wo er sich körperlich nicht irgendwie schädigen konnte.
Ja, stimmt.
Also überleg nur mal, dazwischen war der Maschinist und dann Batman Begins, was der da an Kinos verloren und zugelegt hat. Das ist eher das Fragwürdige.
Patrick, du hast es eben in Bezug auf meine Frage mit dem Krieg geantwortet, dass man seine Zerrissenheit merkt. Mir ist nicht ganz klar geworden, zwischen welchen Positionen er zerrissen ist. Magst du das weiter ausführen?
Das wird im Film auch nicht so wirklich greifbar, aber es gibt so diese eine Szene, wo du so ein bisschen merkst, ach, da ist die inhaltliche Zerrissenheit, wo dann diese Flugschiffe da ankommen und sie fragt, ist das von der guten Seite oder der bösen? Und der Mann spielt das jetzt überhaupt eine Rolle, weil er weiß, es richtet Zerstörung aus. Das kommt ja im Verlauf des Filmes auch sehr gut rüber, dass er sich den Krieg immer wieder entzogen hat und Suliman wollte ihn immer wieder da reinziehen. Und auch Kalzifer sagt immer, irgendwann wird er komplett sein Lächeln verlieren. Und du merkst, dass er im Verlauf des Filmes, wenn er sich immer mehr seiner dämonischen Gestalt hingibt, fast schon seine Menschlichkeit komplett verliert. Bis dann das ach so kitschige Ende kommt, aber davor gab es immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, er wird jetzt komplett zum inneren Dämon oder zum Monster.
Aber um es nochmal zu konkretisieren, er sagt ja auch, Suliman wollte alle Zauberer rekrutieren und er will aber nicht kämpfen. Aber wir sehen ihn ja dann trotzdem immer wieder in diesen Luftschlachten. Dieser Disconnect ist für mich irgendwie nicht aufgegangen.
Das ist der Held, wie der Willen, das kennen wir alle mehr als genug.
Okay.
Ja, ich habe den Eindruck, dass er eigentlich so ein bisschen, also er sagt an einer Stelle, er will ja eigentlich nur frei leben und seine Ruhe haben und letzten Endes will ihn ja Süleyman und die wollen ihn ja eigentlich mehr oder weniger rekrutieren für den Krieg, beziehungsweise dass er für die Krieg führt und er will ja eigentlich nur Ruhe und auch dieses, wo er sagt, von wegen spielt das eine Rolle, ob das die Guten oder die Bösen sind, da kommt bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit durch. Das, also irgendwie auch ein bisschen, ja, irgendwo auch Pessimismus und dass er sich dann aber trotzdem in den Kampf wirft, das hat auch durchaus was Selbstzerstörerisches, weil man, also es passt dann auch durchaus wieder zu Christian Bales Art des Actings manchmal, aber es ist ja so, also damit spielt ja auch der Film, dass wir mehrere Male diese Szenen haben, wo er reinkommt, total vom Kampf gezeichnet und immer fällt er ja förmlich auseinander, beziehungsweise zerfließt. Und das hat, ja, es hat was Selbstzerstörerisches, irgendwie auch aus dieser Gleichgültigkeit heraus und dieser Angst, sich dem zu stellen, wovor er davonläuft. Ne? Also der läuft ja eigentlich die ganze Zeit davon. Er ist ja eigentlich er ist nicht direkt ein abtrünniger Schüler. Er ist eher so ein eigenwilliger Schüler, der so ein bisschen sein eigenes Ding macht, würde ich sagen.
Oder ein traumatisierter Kriegsveteran. Vor allem dafür steht ja auch diese unterschiedlichen Farben der Tür, die Türen. Haben unterschiedliche Farben. Also wenn da dieses Rad springt. Und im Film wird öfter auch gesagt, die schwarze Seite, die wirst du niemals sehen. Und später siehst du quasi so als Berserker. Es ist quasi wie in so einem Rachefilm. Dieser eine Profikiller, der noch seinen letzten Job macht. Und so sehe ich, dass er meint, er muss diesen einen letzten Krieg noch gewinnen und sich deswegen so verausgabt, weil er endlich seine fucking Ruhe haben will.
I see. Dann, Patrick, du hast schon mehrfach jetzt angeteasert, dass du ein bisschen underwhelmed vom Ende bist.
Ja!
Da bist du auch nicht alleine. Also ich glaube, dir geht es vor allen Dingen um die letzten 2-3 Minuten tatsächlich.
Genau.
Viele sind aber auch schon davor, habe ich Texte gelesen, dass da viele aussteigen. Also es sei ein seltsames Ende. Der Film würde viel zu abrupt aufgelöst oder auch manchmal ergibt er einfach komplett irgendwie eine sinnvolle Narration auf. Wollen wir es so ein bisschen auseinanderpflücken, wie der Film endet und was wir gut und was wir schlecht daran finden?
Und ich will dazu sagen, also wirklich am Schluss so diese Sequenz, wo er sich dem Krieg hingibt oder wo sie diese Zeitreisen macht und ihm in der Vergangenheit begegnet und dann sagt, warte auf mich. Und er sagt bei ihrer ersten Begegnung, ich habe mein halbes Leben lang auf dich gewartet. Das fand ich alles wirklich super schön.
Das ist das, also finde ich auch sehr, sehr schön, weil er sagte, als sie es erstmal sehen, da bist du endlich. Ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht, so. Und das kann man natürlich in dem Moment erstmal als Ablenkungsmanöver, um die belästigenden Soldaten, die da versuchten, Sophie zu belästigen, abzulenken. So funktioniert das schön. Aber wenn man dann halt am Ende die Zeitreise gesehen hat und weiß, dass er eben dieses, die Sophie ihn als Jungen hat angerufen, warte auf mich, dann, oder finde mich, sagt, ruft sie, glaube ich. Jedenfalls, dass sie das dann halt, wie du richtig sagst, der Satz halt eine ganz andere Bedeutung kriegt. Das ist schon echt toll, finde ich.
Nee, also wären nicht die letzten 2-3 Minuten. Ich würde den richtig abfeiern und hätte das auch wirklich fast von Your Name im Anime-Sektor gehabt. Aber am Schluss wirklich alles. Der Krieg, die innere Zerrissenheit von allen Charakteren durch die Liebe gelöst. Das ist so verdammt schmalzig, dass irgendwas innerlich in mir kotzt.
Ja, obwohl wir da auch, Daniel, du hast ja gerade schon in den Raum geworfen, abruptes Ende. Das ist ja eine Schwäche, die Miyazaki durchaus öfters hat. Also ich liebe zum Beispiel wirklich Prinzessin Mononoke, aber der feiert ein unfassbares Finale ab. Und dann gibt's halt so eine kurze Montage, wo nochmal alle Figuren gezeigt werden, vielleicht einen Satz sagen und das war's dann. Da kommt vielleicht dann bei Mononoke in dem Fall auch eine Schwäche raus, dass der vielleicht auch immer ein bisschen überladen ist. Aber hier ist das ähnlich, muss ich sagen. Und da wird tatsächlich auch sehr viel über Exposition dann gelöst. Generell ist hier ziemlich viel Exposition manchmal an einigen Stellen. Also gewisse Sachen werden einem eigentlich nur so erklärt, aber stehen dann irgendwie ein bisschen wie eine Behauptung im Raum. Zum Beispiel fragt man sich die ganze Zeit, was jetzt eigentlich so, also klar, diese Vogelscheuche mochte ich eigentlich sehr gerne.
Ey, die war super.
Aber der Plot ist dann wirklich so ein bisschen, gut, ach ja, das hatten wir ja auch noch, mal eben auflösen. Oh, das ist auch ein Sunny Boy, wow.
Das ist Kai aus der Kiste, wortwörtlich. Und er wird dann nur quasi durch eine Berührung von seinem Fluch erlöst.
Mit dem Liebesende habe ich nicht mal irgendwie ein großartiges Problem, dass sich da Sophie und Horo finden. Das finde ich schon okay. Aber halt mit dir Rübe, der Vogelscheuche, da dachte ich so, echt jetzt? Vor allen Dingen läuft das auch diesem Pazifismus des Films zuwider, dass wir halt irgendwie, wir kriegen am Anfang mal gesagt, der Krieg ist ausgebrochen, weil irgendwie ein Prinz entführt wurde. Im Grunde war der Prinz halt irgendwie, hat als Vogelscheuche da in einem Gebüsch gechillt und während da irgendwie, wer weiß, wie viele Menschen starben. Und dann am Ende sagt er, ich geh mal den Krieg beenden, tschüss. Und das war's jetzt?
Aber genauso ist es ja bei Suleiman, die auf einmal, nachdem sie die ganze Zeit so stur gewesen war und sich als die schlimmere Person, als die böse Hexe erwiesen hat, dann sagt die auf einmal jemand so, ach, der Krieg ist vorbei. Und sie sagt, ach ja, der Krieg ist vorbei. Sorry, das ist echt beschissene Storywriting.
Das ist aber da merkt man vielleicht auch, Patrick, du hattest ja am Anfang auf die Unterschiede zu der Romanvorlage hingewiesen. Und ein eklatanter Unterschied ist ja, dass, soweit ich weiß, da überhaupt kein Krieg vorkommt. Und dass Miyazaki das hier dann eigentlich so ein bisschen notdürftig im Hintergrund auflöst. Weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film gar nichts mit dem Krieg zu tun hat oder gar nichts von dem Krieg zeigt. Das ist ja auch wirklich apokalyptisch, was er hier präsentiert. Aber man merkt dann schon, dass das so der Hintergrund ist, der eigentlich nicht zu der Geschichte gehört und den er dann ja wirklich so zapzarab auflösen möchte, ne, und das wirkt dann so ein bisschen, ja, generell, das ist mir aufgefallen, dass sich das bei vielen Miyazaki-Filmen durchzieht, dass die sehr plötzliches Ende haben manchmal.
Ja, auch bei den wirklich guten. Und ich habe noch ein paar interessante Side-Facts. Also, man hat hier ein paar Connections auch zu das Schloss im Himmel aufgebaut. Es gibt einen Jungen, der an Pazu erinnert. Und die Offiziere haben den Wesley Revolver und den hat der Antagonist in das Schloss im Himmel zum Beispiel.
Interessant.
Ja, also das hat er bewusst so ausgewählt, dass man die als Antagonisten erkennt. Aber ich bin dankbar, dass du, obwohl du das gezeigt hast, dass diese Offiziere so offensichtlich so ein bisschen horny waren, du nicht irgendeine Vergewaltigung angedeutet hast. Also das bewerte ich dementsprechend höher, weil es mal nicht so ein Mainstream-Film ist, der noch eine Vergewaltigung beschönigt oder eine versuchte Vergewaltigung, weil das ist in letzter Zeit auch viel zu oft Mainstream geworden.
Ich würde gerne mal so auf die Themen kommen, die der Film verhandelt. Und das ist das erste und größte und was sich ja eigentlich auch durch das Lebenswerk von Miyazaki zieht, eben Coming of Age. Und hier in dem Film finde ich es halt spannend und auch das ist etwas, was wir immer wieder angesprochen haben, dass eben statt eine weitere Erwachsenwerden-Geschichte zu erzählen, gibt er dem Ganzen halt mal einen Twist, indem er hier zwei HauptprotagonistInnen einführt, von denen die eine das Erwachsenwerden überspringt und von der Jugend gleich ins hohe Alter springt. Und wie Patrick ganz schön sagte, sie ist da fein mit so. Nach 10 Minuten hat sie sich daran gewöhnt und findet es eigentlich ganz gut, alt zu sein. Und ihr Fluch ist es gar nicht, sondern ich glaube auch, dass es so, wie du vorhin meintest, so ihre eigene Art von Magie. Ich glaube, ihr eigentlicher Fluch ist nämlich das geringe Selbstbewusstsein. Und sie immer in Momenten, wo sie besonders charakterstark ist, wo sie eine Position bezieht oder wo sie ganz in sich ruht, wie etwa wenn sie schläft, dann ist sie halt wieder jung, dann ist sie wieder sie selbst. Nur immer wenn sie, also dieses Alter ist Ausdruck ihrer Zweifel und je mehr, also sie verjüngt sich ja auch rückwärts durch den Film. Sie ist am Anfang so eine richtig alte Greisin und wird dann immer so Schritt für Schritt, abgesehen von diesen Momenten, wo sie wieder jung ist, wird sie ja dann auch immer so Schritt für Schritt wieder junger und agiler. Und das halt auch immer, je mehr Selbstbewusstsein sie gesammelt hat und je mehr sie in die Rolle rein wächst. Und demgegenüber haben wir dann halt in Haoru so eine Figur, die im Grunde ja so eine Peter Pan-Variante ist, der einfach nicht erwachsen werden will, sondern der an seiner Kindheit festklammert, was wir dann auch in so Bildern sehen, wie sein Zimmer, das vollgestopft ist mit, er sagt, das wären zwar irgendwelche Zauber, um irgendwas abzuhalten, aber sieht halt aus, als wäre es alles voller Spielzeug. Und auch wenn wir dann eben diese Höhle sehen, wo er
geht
da
bloß nicht in mein Zimmer.
Auch diese Höhle, die wir dann sehen, wo er da als Monster drin sitzt, da sind so Spielzeuge in die Wände verwachsen. Also was ja auch nochmal so ein Zeichen dafür ist, dass er an seiner Kindheit festklammert. Und auch dieses Schloss, was so komplett runtergewirtschaftet ist, also so überhaupt niemand macht da irgendwelchen Haushalt, und Makel gibt irgendwie Sophie noch so den einen sauberen Löffel, in Anführungszeichen sauber. Das ist ja auch so wie so eine Bude von jemand, der gerade von Hause ausgezogen ist und noch nicht sich mit dem Leben als Erwachsener abfinden will. Und das finde ich so echt schön, dass wir so diese widersinnige, also gegenläufige Coming-of-Age-Geschichte haben. So ein Junge, der sich weigert, erwachsen zu werden, und ein Mädchen, was eben das Erwachsensein am liebsten überspringen würde und das Ganze hinter sich haben möchte, und die sich in der Mitte eben treffen müssen. Und auch Patrick hat es auch schon angedeutet, dass dann dieses Alterwechselthemen sich ja auch in allen Figuren wiederfindet. Also alle Figuren wechseln ja im Laufe des Films ihre Gestalt. Also alle
außer die Vogelscheuche.
Naja, doch, am Ende ist er ja auch wieder der hotte Prinz, nicht?
Aber und er wechselt nicht das Alter.
Das stimmt. Nein, aber.
Und Calcifer wächst,
ne? Nee, Calcifer, aber Calcifer wechselt ja auch die Gestalt von Feuer zu Sternschnuppe zum Beispiel. Also das meine
ich. Ja, ja.
Wir haben überall diesen Gestaltwandel drin. Makel hat diesen Mantel, großartigen Mantel, der ihn zum alten Mann macht. Die Hexe aus dem Niemandsland ist erst eine junge Frau oder Frau im besten Alter, sag ich mal, und wird dann ihr Zauber wird gelöst und sie wird ganz alt. Der Hund hat auch keine Veränderung.
Doch, der Hund, der fällt raus, wird zumindest als Spion enttarnt, wo wir alle dachten, das ist ein fucking Witz. Dann war es wirklich so.
Aber er hat also auch irgendwie keinen richtigen Bock darauf.
Ja, der hat den besten Gesichtsausdruck.
Echt, die meiste Zeit des Films benebelt. Also, wenn die gealterte Hexe da die ganze Zeit raucht und er wirklich fast schon vor Schmerzen aufschreit, wenn sie sich da irgendwas Hartes reinzieht, was ihr Suliman gegeben hat. Also wirklich, wie blöd kannst du sein, dass du die Person, die dir schaden wollte, von der noch die Drogen konsumierst? Also ja, sorry, ich sehe dieses Zeug als nichts anderes als Drogen von der Madame Suliman.
Dom, du wolltest da noch was sagen.
Genau. Ich find's echt total faszinierend, Daniel, dass, also bei deinem Monolog gerade ist mir halt aufgefallen, dass die Parallelen zu Batman wirklich tief reichen, ne? Also, du hast die Höhle, du hast letzten Endes Peter Pan-Syndrom, und am Anfang ist es eigentlich Bruce Wayne ohne Alfred, und Alfred kommt dann in Form von einer alten Frau. Also, Sophie ist praktisch Alfred mit Gender-Swap, wenn du so willst.
Und? Du hast hier mal ausnahmsweise mal nicht, dass Martha und Thomas Wayne erschossen werden, aber ansonsten, ja.
Du hast ja trotzdem Trauma der Kindheit, was da irgendwie auch angedeutet wird, zumindest, ne? Ich mir da auch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht hätte, weil es bleibt alles ein bisschen vage. Vielleicht sind da auch Symboliken, die ich noch nicht so erkannt habe in dieser Szene, wo sie da zum ersten Mal hier wirklich das schwarze Zimmer, nenne ich es jetzt einfach mal, betritt, was ja wirklich auch so das Vordringen ins Unterbewusstsein dann von ihm irgendwie ist, ne? Also ist ja auch kein Zufall, dass das dann so verquickt ist mit der Mechanik dieses Schlosses. Fand ich auch eine ganz großartige Szene nebenbei.
Ist, also, was ja auch noch so ein Thema ist, was in dem Film drinne steckt, ist dieser Widerspruch zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also so wie Sophie sich selbst eben als hässlich empfindet und erst eben von ihrer da gefundenen Familie als auch als alte Frau irgendwie geliebt werden muss, bis sie sich selbst begreift, ist dann halt auch, finde ich, diese, ja, ich nenne sie mal die Freud'sche Höhle, weil das so wirklich irgendwie so psychoanalytisch
die Bad-Höhle. Ja, ja, nenn so. es die Bad-Höhle.
Es ist ja nichts anderes.
Die Howl-Hole.
Genau.
Das Howl-Hole.
Die Howl-Hole.
Oh Gott. Howl-Hole. Jedenfalls, das ist ja halt auch wieder so seine Selbstwahrnehmung, dass er sich halt als das große Monster sieht und erst Sophie als Fremdwahrnehmung muss ihm halt ein anderes Bild von sich zeigen, bevor er merkt, dass er das annehmen kann. Das ist so ein, ja, ich glaube, auch ein immer wiederkehrendes Thema hier in diesem Film.
Ja, das ist ein Motiv, was man auch eben von Miyazaki kennt und womit er hier dann auch gezielt die Erwartungen einfach auch unterwandert, ne? Hm. Also zum Beispiel auch, was die Hexe aus dem Niemandsland angeht.
Im Buch ist es übrigens die Hexe der Wüste.
Mhm. Interessant.
Okay. Ja, die ist da auch länger ein Gegner, habe ich gelesen. Also wirklich ein Gegner und nicht irgendwie, aber da muss ich sagen, ich finde diese Szene, also stimmt, Daniel, du meinst, wir kommen ja noch zu Lieblingsszenen, aber diese Szene auf der Treppe fand ich ganz, ganz großartig.
Lass uns
und, da wird auch noch mal
abbiegen. Erzähl mal die Szene auf der Treppe.
Ach Gott, jetzt
du musst sie nicht zusammenfassen. Nee, ich hab kleiner Shoutout auch, der schöne Podcast Futur 2 hat aus Zufall vor ein paar Wochen auch gerade erst hier über diesen Film gesprochen und ich glaube, die sagten sowas wie das langsamste Rennen der Filmgeschichte oder so. Zwei alte Frauen versuchen eine Treppe zu ersteigen.
Die haben noch nicht USS 117 Teil 2 gesehen.
Obwohl es halt echt auch eine charakterlich interessante Szene ist in Hinblick eben auf beide Figuren, weil da merkt man eben, dass die größte Schwäche der Hexe aus dem Niemandsland ist, dass sie, naja, also wenn sie ihre Magie nicht mehr hat, dann sackt sie eigentlich in sich zusammen, beziehungsweise sieht man eigentlich, wie alt sie wirklich ist. Und das ist, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die in Wahrheit eigentlich so alt war und dass sie sich durch Magie irgendwie verjüngt hat. Also so ein bisschen wie bei, ja, ich spoilere jetzt nicht zu Game of Thrones, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist, die rote Frau.
Melisandre.
Genau, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Und auf der anderen Seite finde ich es aber toll, dass Miyazaki, und das ist ja eine seiner ganz großen Stärken, dass er nicht der Versuchung überliegt, da wirklich mit Schwarz-Weiß-Schema zu arbeiten, sondern man sieht, dass letzten Endes die Hexe aus dem Niemandsland ja eigentlich auch ein Mensch, auch eine Frau ist, ne? Mhm. In dem Moment dann eigentlich sogar mit Sophie auf Augenhöhe und Sophie schlägt sie dann ja eigentlich sogar bei diesem, ich sag mal, Wettrennen.
Ja.
Großartige Szene, auch visuell. Boah Gott, was Miyazaki mit dieser Hexe aus dem Niemandsland anstellt. Also das ist ja, das ist wirklich.
Das ist fast schon Body Horror.
Ja, aber ja,
kann man
aber
so einen kleinen Kritikpunkt reinbringen, dass also auch habe ich jetzt auch geklaut aus Futur 2. Japan ist ja so sehr im Fettshaming. Also die sind ja, da muss man ja immer sehr schlank sein und alle, die nur leichtes Übergewicht haben, werden da gleich kritisiert. Und da hat Miyazaki auch so eine Tendenz zu, dass Leute, die er als negativ zeichnet, dass die dann irgendwie grotesk dick sind. Und dann hier halt diese, also auch als junge, in Anführungszeichen junge Frau, hat ja die Hexe aus dem Niemandsland so einen gewaltigen Kropf einfach. Also
ja.
Die hat gefühlt ein siebtes Unterkinn. Ja.
Ja, da kommt auch Yubaba durch ein bisschen, ne? Wahrscheinlich.
Ja. Aber trotzdem, es ist quasi so der japanische Jabba the Hutt, wenn du so willst, fast schon.
Gewisse Ähnlichkeiten gibt es, muss ich einräumen.
Ja.
Ich muss sagen, meine Lieblingsszenen haben wir eigentlich alle schon so en passant abgesprochen. Also einmal habe ich schon erwähnt, wenn Howl zerläuft, also Howl als Drama Queen, weil seine Haarfarbe gewechselt hat, finde ich großartig. Und das andere finde ich tatsächlich so, ich liebe es einfach, wenn Filme so Klammern haben und dass wir dann am Ende erklärt bekommen, wie wir den Anfang, die erste Begegnung zwischen den beiden zu verstehen haben, das ist für mich so ein mindblowing Moment. Das sind schon die Momente, die mir besonders gefallen. Habt ihr sonst noch Lieblingsszenen?
Ja, ich habe hab auch vieles schon angerissen, schon allein diese Rede vor Süleyman. Ich mag auch diesen Moment, wo sie in die Vergangenheit zurückreist, dieser Meteoritenhagel besteht und Hauru einfach Calcifer quasi inhaliert.
Ja. Da muss ich jetzt auch mal eine Pop-Kulturreferenz bringen. Es hat mich sehr an hier Stranger Things erinnert, wo in der ersten Staffel, oh, ein schleimiges Loch, lass mich erstmal mit dem Kopf reingehen. Und hier auch so, oh, da fällt was vom Himmel, lass es mich erstmal essen.
Ey, das ist ja, wie bei Alien damals. Oh, was ist denn das? Ich musste mal mit dem Bleistift reinschießen.
Ja, nee, bei Prometheus, wenn dann, bei Prometheus.
Nein, lass mal in das Ei schauen.
Ja, ja. Gott. Ja gut, das ist die ganze Alien-Reihe.
Ich mochte diesen Vergangenheitsmoment wirklich, vor allem, wie sich dann der Kreis schließt und sie sagt, ja, such nach mir. Das fand ich wirklich wunderschön. Hm.
Tom, du hattest noch was.
Genau, ja, also auf jeden Fall natürlich die Szene auf der Treppe. Dann natürlich auch diese, natürlich hier dieser Flashback, such nach mir, das ist toll. Das, also da ist auch wirklich so die Ghibli-Magie, sag ich mal. Und ansonsten glaube diese, also ich mag, also der Schluss ist streitbar, aber ich mag das tatsächlich, wie dieses Schloss am Ende sich erst voran ächzt und dann halt immer weiter so sich selber dezimiert eigentlich, bis es dann irgendwann nur noch so ein Holzverschlag auf zwei Beinen ist. Das finde ich immer wieder sehr einnehmend.
Ja, das stimmt.
Wie Calcifer dabei über sich hinauswächst, quasi so ein Selbstbewusstsein entwickelt und dann das Ganze quasi am Leben hält, ja. Das ist wirklich schön gemacht.
Ich habe einen kleinen Aspekt, den ich sehr schön finde, ist halt auch dieser, was ich auch immer wieder angerissen habe, jetzt schon dieser Found Family Aspekt in diesem Film, dass eben da so eine Botschaft drin steckt, dass Familie nichts ist, was du, mit dem du irgendwie blutsverwandt bist. Also wir sehen halt am Anfang, dass Sophie jetzt, ja, ihre Schwester scheint so ein bisschen oberflächlich zu sein, aber vor allen Dingen ihre Mutter, die sich da auf irgendwelche Deals mit den Machthabern einlässt, ist jetzt anscheinend nicht die geilste Person auf dem Planet. Also um die letzte Folge hier im Spätfilm zu zitieren, oder vorletzte, Mutter des Jahres wird sie damit nicht, aber dem gegenüber wird dann eben diese gefundene Familie am Ende präsentiert, wo wir halt dann mit Hauro, mit Calcifer, mit Makel und auch mit der Hexe aus dem Niemandsland und dem Hund zusammen mit Sophie eine Familie bilden von Leuten, die gewissermaßen so ein Support-System für sie sind und ihr gezeigt haben, was für ein toller Mensch sie ist und dann die Menschen sind, mit denen, ja, wo sie merkt, hier gehört sie hin. Das finde ich einfach auch so eine schöne Botschaft, dass eben Familie nicht sein muss, was irgendwie auf Blutsbande aufbaut, sondern auf Menschen, die dir gut tun.
Ja, das ist eine sehr schöne Botschaft am Ende. Und die sitzt auch, finde ich. Das funktioniert auch im Hinblick auf, da kann ich sogar noch mal Lieblingsmoment eigentlich rausheben. Da gibt es doch diese Stelle, wo Hauro ihr diesen See zeigt, wo er irgendwie aufgewachsen ist und wo er dann sagt von wegen, ja, ich habe hier nur ein bisschen mit Magie nachgeholfen, damit die Blumen wachsen. Und da ist ja dann dieses von wegen, also dass sie sich selber nicht als schön wahrnimmt und er sie dann schon. Da ist ja auch so eine gewisse, also jetzt im Hinblick auf Building Family, ist ja auch so eine gewisse Bedingungslosigkeit. Ne? Also von wegen, du musst nicht das und das für mich erfüllen, sondern ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und das ist ja am Ende, zu der Szene wird ja am Ende eigentlich dann auch nochmal schön der Bogen gespannt, als er dann auch irgendwie sagt von wegen, oh, deine Haare, Sophie. Ne? Das ist, ja, es ist ein bisschen kitschig natürlich, aber ich mochte das sehr gerne. Und auch dieser Patchwork-Gedanke am Ende. Ich hätte sogar cool gefunden, wenn die Vogelscheuche geblieben wäre und die dann wirklich so eine Außenseiterfamilie irgendwie geworden werden. Ne? Also ich meine, die Hexe ist ja dann auch wirklich mit in die Familie aufgenommen. Ja. Irgendwann fangen die ja nur noch an, von der als Großmutter zu reden. Ne?
Mit Rübe der Vogelscheuche, das ist so ein bisschen die Schön und das Biest-Phänomen, wo er sich dann in den Prinzen verwandelt und dann denkst du, ach ja, eigentlich warst du cooler als Vogelscheuche.
Ja. Genau, eigentlich war das Biest auch in seiner Ursprungsgestalt cooler. Ja. Schöner Gedanke. Nee, also ich habe wirklich seit einem Jahr mit meinem Freundeskreis quasi ein Trinkspiel gestaltet. Wir sitzen im Kino bei den Vorschauen und immer wenn das Wort Familie fällt, weil das wirklich so fucking inflationär verwendet wird, einen kurzen trinken und scheiße, du bist teilweise schon kurz nach der Vorschau dicht, weil dieses Wort so inflationär benutzt wird. Ich mag es trotzdem, wie hier diese Familie da zusammen wächst. Hier ist es organisch. Hm. Zumindest ansatzweise.
Hier ist das Schöne, dass es einfach nicht großartig ausgesprochen werden muss oder vielleicht ein, zwei Mal. Das wird nicht so überbetont. Und da gibt's auch noch eine schöne Szene, wo eben, ich glaube, ach, hier Markel oder wie der heißt? Michael?
Markel, ja.
Das ist auch irgendwie verwirrend bei der Übersetzung, egal. Wo der dann irgendwie auch denkt, kurz nach dem Verrat dann ja eigentlich von Sophies Mutter oder eben, wo die dann wieder nach zwei Minuten abrauscht, nachdem sie die bestimmt ein halbes Jahr nicht gesehen hat, gefühlt. Da ist ja dann auch diese Szene, wo er sich dann irgendwie auch an sie festklammert und meint von wegen, aber so, ja, Sophie, du wirst doch nicht gehen. Ne? Also da ist eigentlich schon so der Keim zu Building Family an der Stelle. Und das ist schön eingearbeitet eigentlich. Also es wirkt nicht aufdringlich und ja gut, es hat natürlich einen gewissen Kitsch-Faktor, aber ja gut, immerhin ist man beim Miyazaki, glaube ich, auch tolerant, auch was Kitsch angeht.
Bis zu einem gewissen Grad, ja.
Ich habe noch einen ganz großen Kritikpunkt. Und zwar das Ende von Calcifer gefällt mir gar nicht. Und zwar, als wir Calcifer eingeführt bekommen, beschreibt er uns seine Situation quasi, dass er ein Sklave ist. Er ist da, er hat selbst auch einen Fluch. Er ist gezwungen, da für Ha'uro zu arbeiten und dieses Schloss zusammenzuhalten. Und am Ende wird er dann daraus befreit. Und denkt sich dann, ah ja, es war so ein geiler Job, das mache ich doch gleich weiter. Also das finde ich doch höchst fragwürdig, wenn man Menschen, die aus der Sklaverei befreit, oder Wesen, wenigen mir Feuerdämonen, die aus der Sklaverei befreit werden, dann am Ende sagen, ach, Sklave zu sein war gar nicht so schlecht, lass mich das weitermachen. Da ist ein bisschen zu viel heiter Sonnenscheinende für mich, um diese Botschaft zu rechtfertigen.
Bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich aber auch das. Das ist wie mit Gefängnisinsassen, die nach jahrzehntelanger Strafe quasi wieder in die Gesellschaft integriert werden und sich das alles schönreden.
Ja, aber das soll ja hier uns als Happy End verkauft werden. Und
ja, so, ja, ich weiß.
Ein tragisches Ende. Ich glaube halt auch, also ich glaube, es war eher der Fehler, das am Anfang so darzustellen. Da hätte Miyazaki nicht am Anfang so hart reingehen sollen und ihn eben hier als der Arme, der hier in Gefangenschaft arbeiten muss, sondern das irgendwie ein bisschen, also ich meine, im Grunde wird es ja nach dieser ersten Einführung, wir leiden beide unter einem Fluch, wird ja Calcifer dann auch wesentlich freundlicher und fröhlicher dargestellt, aber es ist trotzdem, wenn ich diese beiden Botschaften, also wenn ich das so als Fazit aus diesem Film rausziehen soll, finde ich das doch sehr fragwürdig.
Es konterkariert sich natürlich, ja.
Ich kann die Kritik verstehen, wird sie auch zum Teil mitgehen, wo du das jetzt auch so aufgeworfen hast, muss ich sehr dran denken, diese Schlussszene mit Calcifer, also dass er dann nochmal wiederkommt, das wirkt ja eigentlich fast wie ein Gegenentwurf zu dem Ende von Aladdin, ne? wo der Genie frei ist und dann auch wirklich abhaut. Ja gut, im Sequel kommt er wieder, aber in der normalen Version nicht. Aber du musst natürlich auch bedenken, dass Calcifer wahrscheinlich auch, also klar, er ist ein Feuerdämon, aber er konnte, indem er dieses Schloss gelenkt hat, hat er ja auch irgendwie gemerkt, dass er noch damit was anderes kann mit seinen Kräften und dass er damit sich ja auch Respekt verdient hat. Er rettet ja am Ende eigentlich alle. Und wenn du jetzt dann überlegst, er wird dann wahrscheinlich auch abgehauen sein und sich gedacht haben, ja gut, jetzt bin ich frei, was mache ich denn jetzt? Na, also das ist ja auch ein Motiv.
Ich weiß nicht, ob wir da zu weit gehen. Ich finde, dafür hätten wir mehr über Calcifers Wesen in dieser Sternschnuppengestalt erfahren müssen. Wenn wir da erfahren hätten, dass es irgendwie, ja, da irgendwie keine erfüllende Existenz ist, dann hätte ich das verstehen können. Aber so, wir wissen halt gar nicht, wie das ist, so eine Sternschnuppe zu sein. Und da können wir dann eben auch nicht diese Konsequenz draus ziehen. Ach ja, der hat jetzt gelernt, dass es das eigentlich ganz geil ist, da irgendwie als Feuer zu leben.
Mhm. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Es ist, ja, das ist aber so generelles Problem bei Calcifer, dass da hätte man, glaube ich, noch mehr rausmachen können. Also ich mag die Figur nicht sehr gerne, aber sie wird dann doch so ein bisschen, sie wird ein bisschen auf Comic Relief dann so ein bisschen eingedampft. Dabei wird das Ganze ja eigentlich relativ spannend eingeführt, dass also direkt oder relativ zeitnah zur ersten Begegnung mit Sophie schließt er ja mit ihr so eine Art Deal, ne? Und das benutzt sie dann ja auch als Druckmittel gegen ihn. Und die Szenen mit ihm sind ja auch amüsant. Keine Frage. Das ist, also, es ist eventuell meine liebste Figur aus dem Film. Aber das ist schade, dass dann da nicht noch mehr Tiefgang ist, was zum Beispiel aber auch Makel betrifft. Bei dem frage ich mich teilweise, warum der jetzt eigentlich im Film ist, wenn ich ehrlich sein soll.
Er ist süß.
Ja, er ist süß, er ist süß. Ja.
Nee, und stellt euch Calcifer unter Pixar oder Disney vor, dann hättest du fast schon sowas wie so eine Art Grogu-Verschnitt draus gemacht. Deswegen, nee, zum Glück ist es nur Studio Ghibli. Ich bin dankbar dafür, dass sie da nicht wirklich sowas Putziges draus gemacht haben, sondern wirklich so eine Art abgefuckten Sidekick.
Habt ihr sonst noch irgendwas inhaltlich, was wir noch unbedingt besprechen sollten?
Ja, ich hatte es ja im vorherigen Cast schon mal angesprochen. Ich finde das ganz toll, wie Miyazaki diese Städte irgendwie mit verschiedenen Attributen auflädt. Also diese wechselnden Schauplätze, damit spielt er ja auch. Aber dass nie so hundertprozentig ersichtlich ist, was das jetzt eigentlich sein soll. Also man kann mal irgendwie spekulieren, dass es einmal Italien sein soll, England, eventuell sogar Deutschland. Aber so richtig spezifizieren kann man das nicht und das mag ich an dem Film.
Ja.
Na, also.
Ja. Ja, es ist irgendwo auch universell.
Das ist halt auch immer so ein bisschen die Sicht von Miyazaki. Also das finde ich ja generell spannend an seinem Werk, dass er zwar Filme, also natürlich Animes dreht, aber dass die doch meist sehr europäisch geprägt sind.
Naja.
Irgendwo hatte ich auch mal gehört, dass er anglophil ist, also dass er sich für vieles begeistern kann, was eben aus dem englischen Kulturkreis kommt. Und das zieht sich ja auch quer durch sein Werk, ne? Also wenn man sich dann wirklich mal seine Filme ansieht, ist man schon erstaunt, wie wenig davon eigentlich typisch japanisch ist. Das ist eigentlich eher bei Isao Takahata der Fall.
Vor allem wie viel er sich generell bei allen Mythologien bedient. Das merkt man auch erst beim zweiten oder dritten Schauen bei vielen seiner Werke.
Ich finde, Miyazaki hat immer so eine Zweiteilung. Also es gibt so Filme wie eben Kiki oder Porco Rosso oder der hier, die so einen harten Europa-Fokus haben. Und dann hast du aber demgegenüber Shiro, Mononoke und Totoro, die halt doch ganz tief in japanischer Tradition und im Shintoismus vor allen Dingen verwurzelt sind.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ja.
Aber ja, ich sehe vollkommen, was du meinst. Also er hat so einfach eine große Faszination für so diese alten europäischen Städte, die halt immer wieder vorkommen in seinen Filmen.
Ja, oder Schlösser oder also allein schon, das hatten wir ja schon erwähnt, dass er extra nach Heidelberg reist ist mit seinem Team. Das ist schon bemerkenswert und sieht man in der Anime-Kultur echt nicht so häufig, habe ich das Gefühl, in der Ausprägung zumindest.
Ja, weil ich erkenne dieses ähnliche Muster auch nicht nur beim Bedienen der Mythologien, sondern auch in Hinsicht darauf, dass er sich da umschaut in den Ländern, quasi auch die Architektur quasi benutzt. Das erkenne ich zum Beispiel auch bei Mike Mignola, beim Schöpfer von Hellboy, extrem wieder. Also ich mag das, wenn man sich da bei den Mythen und Legenden generell bedient, deswegen. Hey, wir haben es alle nicht anders gelernt und wenn du es übers Comic- oder Anime-Format lernst, umso spielerischer ist es.
Patrick, hast du noch irgendwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssen?
Ich habe gerade alle Punkte bei meinem Zettel durchgestrichen, also nein.
Ich hoffe, dass wir allen gebührend Rahmen gegeben haben, aber Dom, hast du noch irgendwas? Ich möchte dich nicht abwürgen.
In Hinblick auf Miyazaki nochmal. Ich habe ja schon erwähnt, ich hatte ja wirklich eine Werkschau über Weihnachten. Ja. Und habe dabei natürlich dann auch nochmal Chihiros Reise ins Zauberland gesehen.
Ja.
Obwohl, ja, dieser Titel ist furchtbar. Ich sag eigentlich nur Chihiro oder Chihiros Reise, egal. Was mir dann auffiel, dieses Verhältnis zwischen Yubaba und dann auch Haku, das erinnerte mich auf einmal aus heiterem Himmel wirklich sehr an Krabbat von Ottfried Preußler. Und dann habe ich gelesen, dass Miyazaki beim Audiokommentar der DVD oder Blu-ray tatsächlich Krabbat erwähnt. Und dann dachte ich mir, meine Güte, der Mann ist so und so alt, kommt aus Japan und er kennt ein deutsches Kinderbuch. Also jetzt nochmal ein Hinblick auf seine kulturelle Bewandtheit dann irgendwo auch, ne? Fand ich absolut bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht mal so aufgefallen ist, aber ich habe mir echt einen Ass gefreut, als ich das gelesen habe, dass er halt wirklich, also zumindest das erwähnt und es auch kennt und es wo wirklich auch Einfluss auf ihn hatte, neben sowas wie offensichtlichem wie Alice im Wunderland in dem Fall, ne?
Hey? Aber Krabbat ist von 1971, also ja, es gab wirklich eine Zeit, wo wir Deutschen die Filmlandschaft wirklich maßgebend beeinflusst haben.
No.
Vielleicht ist das wirklich sowas wie die unendliche Geschichte. Also wir Deutschen haben da auch fantasymäßig mit Momo und einem Zeug einiges beeinflusst.
Du hast doch schon Miyazakis Wurzeln, also das kann man ja noch mal kurz anmerken, dem seine Wurzeln oder noch mehr die von Isao Takahata, eigentlich von beiden, liegen ja bei sowas wie Heidi oder Vicky oder sonst was, ne? Also ja, diese Serien, die sie alle vorher gemacht haben, bevor Ghibli gegründet wurde. Und das sind ja alles europäische Stoffe. Und ich finde diesen, also das finde ich generell am Anime reizvoll, aber vor allem bei Ghibli, dass du eben den japanischen Blick auf westliche Kulturen hast. So, und jetzt alles gut, Daniel.
Übrigens, ne, der Shoutout, ich habe die Synchronsprecherin von Heidi letztes Jahr getroffen, sieht man bei meinem Instagram-Kanal.
Glaubst du?
Sehr schön. Okay. So, am Ende einer Folge bewerten wir Filme auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, so ihr denn mögt. Ich zwinge niemand, eine Zahl an ein Kunstwerk zu klatschen. Ich persönlich mache es, nehme es aber auch nicht bierernst, sondern aus Spaß eine Zahl hinten dran. Möchtet ihr bewerten? Und wenn ja, welche Punktzahl bekommt das wandelnde Schloss von euch?
Ich lasse gern Patrick den Vortritt.
Ich wollte dir gerade den Vortritt lassen, aber neben Miyazaki hat wirklich einiges einen richtig guten Anime ist abgeliefert. Und dieser Anime ist mit einigen Neusichtungen deutlich gewachsen. Trotzdem gebe ich ihm nicht mehr als eine 7,5 von 10.
Also 75 Punkte auf meiner Skala.
Ja, 75 Punkte, weil Miyazaki wirklich selber so viel geiles Zeug abgeliefert hat, dass ich da wirklich zu viel Konkurrenz bei ihm selber sehe.
Alles klar. Dom, wie siehst du das?
Ja, jetzt hat Patrick mir mehr oder weniger meine Punktzahl geklaut. So eine 7,5 ist auch immer das, worauf ich mich so einpendel. Ja, es ist irgendwo für mich so zwischen 70, 75 von 100. Es gibt bessere Miyazaki-Filme. Es ist jetzt, also es ist auf keinen Fall sein bester für mich. Da sitzen noch mal einige andere drüber. Aber ich finde es interessant, wie der insbesondere bei mir wirklich gewachsen ist und sich einiges völlig gedreht hat. Auf der anderen Seite sehe ich da schon auch einige Schwächen, die aber vielleicht auch bedingt dadurch sind, dass er ja diese Vorlage genommen hat und vielleicht auch versucht hat, so ein bisschen seinen eigenen Take reinzubringen. Also zum Beispiel, dass er eben den ganzen Kriegsaspekt mit hat einfließen lassen. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr sehenswerter und vor allem technisch immer noch wahnsinnig schöner Film. Also wenn man sich den anguckt, glaubt man nicht, dass der 20 Jahre alt ist. Diese Ghibli-Filme sind einfach, die altern komplett zeitlos, wirklich.
Ja, also das Visuelle und die zwei, drei wunderschönen Szenen, die reißen für mich auch raus bei aller Kritikpunkte, die ich hier und dort habe. Und ich gehe da noch so ein bisschen höher. Ich würde mich auf eine 79 einpendeln. Okay, dann ich danke euch, dass ihr hier bei mir zu Gast wart. Es hat mir viel Spaß gemacht. Nutzt ihr doch noch einmal die Gelegenheit und sagt den Leuten, wo sie jetzt noch mehr von euch hören können. Patrick, willst du anfangen?
Ich wollte gerade Dom den Vorrang geben, aber ja.
Ping-Pong hier.
Nein. Es gibt wirklich auch ein paar schöne Miyazaki-Casts mit Dom und mir beim Telestammtisch beziehungsweise Anime-Casts. Mhm. Ansonsten natürlich bei den Comic-Cookies und beim Nerdbedarf. Und eben hört euch von mir jetzt auch gerne bei Let's Talk About Horror meine Horrorfolgen an. Vor allem die letzte Stephen King-Folge oder auch die mit dem Verriss zu Friedhof der Kuscheltiere. Hat mir da relativ Spaß gemacht. Also, ja, da hat man Splatterherz höher geschlagen.
Ja, danke schön. Dom.
Ja, kurz und schmerzlos, natürlich beim Telestammtisch kann man mich hören, da auch sehr gerne wirklich mal reinhören in die beiden Anime-Casts, die wir gemacht haben. Da war auch der Patrick mit bei. War sehr, sehr interessant. Und auch natürlich die Besprechung zu Der Junge und der Reiher, wo ich auch mit am Start war. Und generell, ja, lesen kann man von mir ab und zu mal was auf Movie Break oder auf Twitter unter Dom Karnic. Und ja, ich versuche mittlerweile auch meinen Letterboxd-Account zu pflegen und bin sehr dankbar dafür, weil beim Diary verpenne ich es regelmäßig. Also ich lege jedes Jahr irgendwie ein neues Diary an und vergesse dann immer es zu bestücken. Aber Letterboxd macht das ja durch Logs mehr oder weniger ein bisschen automatisch. Da bin ich sehr dankbar für und das lerne ich gerade zu schätzen. Aber ja, hauptsächlich findet man mich auf den und den Plattformen und darf sehr, sehr gerne reinhören.
Ja, super. Danke schön, dass ihr da wart. Und ich danke allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
Ciao.